Corso. Kunst und Pop.
Wenn wir über Belastungsstörungen, Depressionen oder Ängste sprechen, dann denkt man wahrscheinlich erstmal an medizinische Beratung oder Behandlung, aber nicht an Computerspiele. Die haben doch wohl nichts mit Traumata zu tun. Dass diese Annahme nicht ganz richtig ist, darum geht es heute im Corso-Podcast. Denn in Computerspielen und in den digitalen Welten, da können Traumata auch verhandelt werden, können zum Thema werden. Damit beschäftigt sich seit Jahren Thomas Spieß. Er hat promoviert am Institut für Medienkultur und Theater der Uni Köln zum Thema Trauma-Repräsentation in Computerspielen. Guten Tag, Herr Spieß.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Ja, und dann muss ich erstmal vielleicht mit einem Missverständnis meinerseits aufräumen. Ich dachte nämlich bei Computerspielen, da ginge es um Zerstreuung. Ist das falsch?
Das ist insofern nicht mehr ganz zutreffend, da Computerspiele mittlerweile sich emanzipiert haben. Das heißt, dass sie ihren Ursprüngen entwachsen sind, wo es tatsächlich immer um Zerstreuung vor allem primär ging. Jetzt aber die Ansprüche auch anders gewichtet werden. Das heißt, es gibt Spieleproduktionen, auch mittlerweile größerer Studios, die dazu übergehen, ernsthafte Themen einzubauen, trotzdem dem Medium und seinen Anforderungen oder auch Besonderheiten gerecht zu werden und vielleicht sogar medienspezifische Formen zu finden, um ernsthafte Thematiken wie eben Traumadarstellung abzudecken.
Sie schreiben in Ihrem Buch, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass das so 2010, 11 anfing, dass das ungefähr auch die Zeit war, in der man wirklich dann erwachsener wurde, sage ich mal, im Computerspiel. Warum in der Zeit? Was hat sich da verändert?
Damals hat sich abgekapselt von dem Mainstream der Computerspiele die sogenannte Independent-Linie, kann man vielleicht sagen. Das heißt, dass dort Spiele entwickelt wurden, erstmal von kleineren Entwicklerstudios, die jetzt eben probiert haben, ernsthafte Erwachsene in Anführungszeichen Thematiken einzubauen, sich eben von dem Mainstream abzulösen und zu schauen, welche Felder, welche Emotionen, welche Zustände können Computerspiele noch abbilden. Warum 2011? Man kann das so ein bisschen auch abhängig machen von der Finanzkrise 2008. Damals gab es ja auch in der Computerspielbranche einen großen Umsturz im Sinne von, dass auch viele Studios jetzt schauen mussten, wie kommen wir noch an Einnahmen, wie können wir uns halten. Darüber wurden natürlich auch probiert, neue Zielgruppen zu erschließen. Das ist also erstmal auch ein Effekt, der fast egoistisch zu nennen ist, sozusagen aus einer Produktionsperspektive, dass man eben schaut, wo kann ich denn Zielgruppen erschließen? Und darüber hinaus wurde eben dann sowohl mit diesem Ansatz als aber auch dem Anspruch, Traumadarstellungen auch den Betroffenen gerecht abzubilden oder neue Genres erschlossen, neue Formen erschlossen der Computerspiele.
Und Sie haben gerade gesagt, dass es ausging von kleinen Entwicklerstudios. Wenn ich auch an solche ernsthaften Umsetzungen und an so ein Thema wie Trauma denke, da sind es dann nicht die Blockbuster, oder doch?
Erstmal nicht, das stimmt. Man kann sagen, dass die Blockbuster gemerkt haben, wie erfolgreich dieses Konzept ist. Dass also plötzlich sich ein Markt eröffnet hat, aber auch eine große Zuwendung zu Computerspielen von Personen, die vielleicht dem Medium eher fremd waren und jetzt plötzlich das Potenzial des Mediums entdeckt haben. Das heißt, große Studios haben sich dann auch die Konzepte angeschaut. Wie machen das die kleineren Studios? Haben teilweise davon Spielmechaniken übernommen, Designentscheidungen übernommen und dann auch in Blockbuster-Produktionen zunehmend eingebaut. Ich würde immer noch nicht sagen, dass vor allem eine positive oder, wie ich es nenne, komplexe Darstellung dort immer zu finden ist von Trauma, aber dass Versuche zu erkennen sind und eine Öffnung diesen Thematiken gegenüber.
Wenn Sie sagen, es ist erfolgreich, ja, oder erfolgreicher, immer erfolgreicher geworden, warum hat es denn einen Wert, wenn man sowas verhandelt, solche Themen in Computerspielen?
Man kann sagen, dass das Medium mittlerweile eine große Relevanz und Akzeptanz in der Gesellschaft erfahren hat. Das heißt, wenn wir uns allein Deutschland anschauen, können wir feststellen, dass jede zweite Person regelmäßig spielt und dass das Medium sozusagen hier noch aufholt, inhaltlich aufholt und auch plötzlich Gelegenheiten hat, als Medium bestimmte Thematiken zu transportieren, so dass vielleicht auch eben einem Publikum, das dem Thema gar nicht so zugewandt war, jetzt plötzlich über die Spielerfahrung diese Thematik näher gebracht werden kann.
Das heißt, es geht ums Lernen auch.
Es geht ums Lernen, es geht vielleicht auch um verschiedene Perspektiven einnehmen. Das ist ja gerade im Spiel mehr möglich als zum Beispiel noch im Film, dadurch, dass wir wirklich mit dem Spiel selbst interagieren und auf eine interaktive Art an dem Spielprozess teilhaben. Das ist die Voraussetzung auch des Mediums und unterscheidet es zum Beispiel vom passiven Medium Film. Und darüber hinaus natürlich auch ein Lerneffekt, der erzielt werden kann durch dieses Einfühlen oder Einleben in andere Welten.
Was macht das denn mit dem Spieler, mit der Spielerin?
Mit den Spielenden macht das, dass sie im besten Falle jetzt nicht nur, man spricht auch von Empathy Appropriation, sich nicht nur einfühlen, weil dadurch ist nicht viel gewonnen. Also dann haben sie vielleicht 15 Minuten erfahren, wie es ist, zum Beispiel die Schwierigkeiten einer Transperson zu erfahren, die gesellschaftliche Hürden überwinden muss, sondern auch, dass sie im besten Falle rational durch einen Abstand, den das Spielen auch erlaubt, der Spielprozess auch erlaubt, diese Prozesse noch einmal zu erfassen, zu rekapitulieren und im besten Falle einen Erkenntnisgewinn eben dauerhaft sozusagen halten.
Sie schreiben das ja auch in Ihrem Buch, dass es nicht um das emotionale Einfühlen geht, sondern um rationales Eindenken. Was ist da der Unterschied genau?
Beim emotionalen Einfühlen haben wir eben eine sehr direkte emotionale Reaktion auch. Das heißt, wenn wir in die Ursprünge der Computerspielhistorie gucken, dann waren das oft auch Spiele, die uns über bestimmte Tropen wie Horrorszenarien oder unheimliche Szenarien erstmal eine Emotion abgewinnen wollten. Dadurch natürlich haben wir eine punktuelle Erfahrung. Das Problem ist nur, dass wir eine dauerhafte Veränderung von Werten oder Normen dadurch schwer erzielen können. Das wiederum könnte erreicht werden, im besten Falle durch dieses rationale Eindenken, wo wir eben noch einmal Prozesse durchgehen, die wir jetzt erfahren haben, überlegen, wie passt das zu meiner Wirklichkeit, welche Aspekte von Wirklichkeit habe ich eben kennengelernt.
Es geht also nicht darum, dass es in der Gefühlswelt ankommt, sondern im Kopf.
Richtig, kurz gefasst, ja.
Okay. Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass es Ihnen vor allem um Avatar-basierende Singleplayer-Games geht. Das heißt, kurz gesprochen, man ist selbst aktiv mit einem Avatar. Also es geht um die Erweiterung eines Selbst. Man lagert uns oder wir lagern uns sozusagen als Spieler aus und der Begriff Embodiment kommt da immer wieder drin vor. Was bedeutet das genau?
Embodiment ist zunächst ein Begriff aus den Kognitionswissenschaften, der natürlich jetzt interdisziplinär sehr verschieden besetzt wurde und wird. Meint aber insgesamt erst einmal, dass wir Körper nicht nur als physisches Konstrukt betrachten, sondern zum Beispiel auch immer sehen, dass unsere Körper in sozialen und historischen Zusammenhängen stehen. Das heißt, wir müssen hier von einem gesamtheitlichen Körperbild ausgehen und Körper neu denken, auch den spielenden Körper neu denken. Das heißt also, dass wir beim Spielprozess selbst ja einen Teil von uns sozusagen in die Spielwelt verlagern, über diesen Flow-Effekt vielleicht auch wirklich in der Welt versinken, gleichzeitig aber noch wir selbst sind, also als physischer Körper in der Welt verankert. Und das alles unter einen Hut zu bringen, das schafft der Begriff des Embodiments.
Und abschließend noch darauf geblickt, wie man eben auch sozusagen mit den mentalen Erkrankungen umgeht. Da beschreiben Sie, dass ein ganz großer Unterschied ist, dass es nicht mehr negativ, dass es nicht mehr, ich sage mal ganz, ganz einfach gesprochen, der Psychopath, der böse Teil im Spiel ist, sondern dass es sehr viel komplexer wird, der Umgang und auch der Blick auf mentale Erkrankungen. Das ist schon etwas, was sich auch gewandelt hat, oder?
Das wandelt sich zunehmend, das kann man beobachten. Das wird auch eingefordert von der Community, dass hier eben diese komplexen Perspektiven und Dimensionen von Trauma mit einbedacht werden und wir nicht eben diesen klassischen Effekt haben, dass jetzt ein Held nur deswegen aussieht, weil er eine traumatische Erfahrung hatte und deswegen alle abschlachten darf, sondern dass wir wirklich ein komplexes Gefüge haben, das hier Trauma darstellt und die Person nicht nur ihr Trauma ist, sondern durch das Trauma eine Person wird, die besonders ist.
Thomas Spieß über Trauma im Computerspiel. Ihr Buch ist im April erschienen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Und das war der Corso-Podcast. Heute mit Sören Brinkmann. Tschüss.
Corso. Kunst und Pop.